Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder mit mir zusammen die Bibel lesen möchtest. Wir wollen heute in eine Geschichte eintauchen, die, ich weiß nicht, vielleicht kennst du sie, vielleicht hast du noch nie von ihr gehört oder vielleicht hast du sie sogar schon studiert. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist nicht eine sehr bekannte Geschichte, aber es ist trotzdem eine sehr schöne und kraftvolle Geschichte. Und wir finden sie im Buch Josua. Bevor wir eintauchen, würde ich gerne mit dir wieder ein Gebet sprechen. Einfach nur, dass wir uns bewusst werden, dass das, was wir hier lesen, geistliches Material ist, dass es geistig ist, dass etwas ist, was wir nur mit Gottes Hilfe verstehen können. Und deswegen lade ich dich ein, dass wir zusammen beten. Himmlischer Vater, Herr, großer Gott, wir danken dir so sehr für deine Liebe zu uns. Wir werden wahrscheinlich die ganze Ewigkeit darüber nachdenken, wie groß du bist und wie sehr du uns liebst. Und du hast uns dein wunderbares Wort gegeben, was wir heute wieder studieren dürfen. Du hast uns gezeigt, wie du zu uns stehst und was wir dir bedeuten. Und wenn wir jetzt eine Geschichte lesen im Buch Josua, dann bitte ich dich ganz besonders, dass diese Liebe ganz klar sichtbar wird, dass wir hier weggehen und noch schöner über dich nachdenken, noch verliebter in dich sind, noch mehr deine Kraft in unserem Leben spüren und einfach realisieren. Herr, du bist der Herrscher der Natur und des ganzen Universums. Und wenn du jetzt in der Form deines Geistes in unsere Herzen kommst, bitte ich dich, dass du alles Weitere verbannst, was uns vielleicht stören könnte und dass wir uns ganz dir widmen können. Ich bitte dich auch, dass du durch mich sprichst, dass ich die Worte rede, die du mir ins Herz und auf die Lippen gibst und nicht meine eigenen. In Jesu Namen, Amen. Im Buch Josua geht es gibt viele Geschichten im Buch Josua, aber es geht in dieser Geschichte hier um einen Kampf. Um einen, man könnte fast sagen, Krieg vielleicht. Es geht um einen Kampf. Es gibt viele kämpferische Geschichten in diesem Buch, ganz klar, denn wir wissen, denn dass Josua mit dem Volk Israel, ja, so fängt ja das Buch Josua an, über den Jordan geht und Kanaan einnimmt. Und jetzt starten wir in Kapitel 10 und ich möchte dir einfach nochmal den Kontext geben, bevor wir hier diese ersten Verse lesen. Es ist Folgendes bis dahin passiert, ja. Wir haben einmal den Sieg über Jericho. Ja, Jericho wurde geschlagen, es gab dieses große Wunder, die Mauern sind runtergefallen und einfach die Stadt wurde eingenommen von den Israeliten. Und so sind dann die Israeliten weitermarschiert und mehr ins Land eingedrungen, sozusagen in das Land, was Gott ja für sie versprochen hatte. Die Kanaaniter hatten hunderte von Jahren Zeit, sich Gott ganz und gar zu widmen und ihr Leben ihm zu geben. Und sie haben in ihrer Rebellion sich so verhärtet, dass Gott keine andere Wahl hatte und die Israeliten benutzte, um sie eben zu vertreiben, beziehungsweise einfach den Israeliten ja das Versprechen gab, Kanaan einzunehmen. Und es dementsprechend sich erfüllte in dieser Zeit. Ja, es gab dann nach Jericho den Sieg in Ai. Und beziehungsweise erstmal gab es dieses Problem, dass sie es nicht einnehmen konnten, aber dann haben sie es doch eingenommen. Und dann gibt es eine ganz lustige oder interessante Geschichte, da gibt es die Gibeoniter, die nämlich zu Israel kommen. In diesen Kapiteln vor Kapitel 10, jetzt rede ich einfach nur ganz grob, um uns einen Kontext zu geben. Ja? Die Gibeoniter hatten nämlich auch gehört, wie groß der Gott der Israeliten ist und sie hatten Angst und sie wollten sich ihnen untertan machen, haben sie aber belogen und sind dann als Sklaven sozusagen geendet, weil sie nicht sich dazu entschieden haben, diesem Gott zu dienen, sondern sie hatten einfach nur Angst zu sterben. Naja, und jetzt ist es folgendermaßen. Die Israeliten hatten, als die Gibeoniter kamen, einen Bund mit ihnen geschlossen. Und diesem Bund wollten sie natürlich treu bleiben, weil sie ehrlich sein wollten. Und jetzt passiert Folgendes. In Kapitel 10, diese Gibeoniter, dieses Volk, was auch Teil von den Kanaanitern waren, also den Leuten, die in Kanaan gelebt haben, ja, die hatten jetzt ein großes Problem. Die wurden nämlich attackiert. Und jetzt lasst uns zusammen lesen, Josua 10, und dort Vers 1 und 2. Und es geschah, als Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua eingenommen und an ihm den Bann vollstreckt habe, dass er es mit Ai und seinem König ebenso gemacht habe, wie er es mit Jericho und seinem König gemacht hatte, und dass die Bewohner von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hätten und in ihrer Mitte seien, da fürchteten sie sich sehr. Denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte. Ja, es war größer als Ai und alle seine Männer waren Krieger. Nur mal kurz so als Verständnis hier, ja? Diese Leute, die anderen Könige, die es da noch so gab, die ja noch in Kanaan lebten, die hatten große Angst, weil die jetzt gehört hatten, oh, jetzt kommen diese Israeliten, die haben Jericho eingenommen, die haben Ai eingenommen, ja? Und jetzt kommen die und die Gibeoniter haben sich den Israeliten angeschlossen, ja? Und die hatten jetzt Angst bekommen, diese Feinde von Israel sozusagen. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 3. Und Adio-Zedek, der König von Jerusalem, sandte zu Hoham, dem König von Hebron, und zu Piram, dem König von Jarmut, und zu Jafer, dem König von Laschisch, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ ihnen sagen, jetzt kommt's, kommt zu mir herauf und helft mir, dass wir Gibeon schlagen. Denn es hat mit Josua und mit den Söhnen Israel Frieden gemacht. Vielleicht kennst du diesen Spruch so, ja, die Feinde von meinem Feind sind meine besten Freunde, ja. Oder man könnte in diesem Fall auch sagen, mein Nachbar, der sich dem Feind angeschlossen hat, ist jetzt auch mein Feind. So ungefähr lief es ja mit den Gibeonitern und mit den anderen Königen, die jetzt hier noch da waren. Und jetzt steht hier in Vers 5, da sammelten sich die fünf Könige der Amoriter und zogen hinauf. Also fünf Könige, ja. Der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Laschisch, der König von Eglon. Sie und alle ihre Heerlager und sie belagerten Gibeon und kämpften gegen die Stadt. Diese Könige wollten die Gibeoniter dafür bestrafen, dass sie sich mit ihrem Feind verbündet haben. Jetzt müssen wir uns daran erinnern aber, dass die Gibeoniter erstens total hilflos ausgeliefert waren und zweitens aber doch, man könnte sagen, eine Nutzfreundschaft geschlossen hatten, also es war dann schon ein richtiges Bündnis, ja, mit den Israeliten oder mit den Israeliten. Ich habe das hier mal ganz kurz auf die Folie draufgebracht. Hier könnt ihr das sehen, wo diese Sachen liegen. Die Könige kamen von Süden. Ja? Wir gucken uns das hier auf der Karte an. Also wir haben Gilgal, da war dieses Camp von den Israeliten. Da haben die übernachtet, da waren die Israeliten. Und wir sehen ja auch Jericho und Ai, die Städte wurden schon eingenommen. Und jetzt kommen diese ganzen Könige vom Süden und die gehen nach Gibeon. Ja? Ihr seht es da links. Und sie attackieren Gibeon. Die Israeliten sind in Gilgal und jetzt passiert dann Folgendes. Sie werden praktisch, sie fragen dann nach Hilfe, die Gibeoniter fragen nach Hilfe von den Israeliten. Aber ich möchte dir noch kurz was zeigen, bevor wir weitergehen mit der Geschichte. Du hast es vielleicht schon gemerkt, als wir gelesen haben. Es ist irgendwie so, man liest diesen Text und man wundert sich, warum wird hier so oft das wiederholt und wiederholt und wiederholt. Ich möchte dir ein Gefühl dafür geben, dass die Bibel bewusst so geschrieben ist. Schau dir Folgendes an. König, 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 König. In diesen ganzen Versen wird das Wort König bzw. Könige so oft wiederholt, dass es kein Zufall ist. Im Gegenteil, alles, was in der Bibel steht, ist bewusst so geschrieben worden. Und man könnte sich jetzt fragen, warum steht es da so? Warum ist überall dieses Wort König da drin? Ich meine, es ist doch klar, es geht hier um ganz viele Könige, die gegen die Gibeoniter kämpfen. Warum muss man das so oft wiederholen? Könnte man sich jetzt fragen, oder? Nun ist ganz einfach. Es ist einfach, um uns bewusst zu machen, dass hier nicht einfach nur eine Armee gegen die Gibeoniter kämpft. Nein, es sind alle Könige vereint. Es sind diese Könige, diese großen Mächte sozusagen, des Landes Kanaan, die sich zusammentun, alle gegen Gibeon, weil sie sich entschieden haben, mit den Israeliten dann ein Bündnis zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke, da haben wir einen ganz praktischen Bezug auch zu heute. Der Fürst dieser Welt, Satan selbst, man könnte vielleicht auch sagen, der König dieser Welt, attackiert dich und mich heute auch. Und es ist völlig egal, wie viele Könige, und vielleicht siehst du jetzt diesen Grund auch, warum das da so steht, ja, wie viele Könige dieser Welt dich attackieren oder mich attackieren, wir dürfen keine Angst haben, wir brauchen keine Angst haben, denn Gott, der Herr, ist bei uns. Amen. Lass uns weiterlesen. Vers 6. Da sandten die Männer von Gibeon zu Josua ins Lager nach Gilgal und ließen ihn sagen, also die Gibeoniter haben sich jetzt gemeldet, zieh deine Hände nicht ab von deinen Knechten, komm eilends zu uns herauf und rette uns und hilf uns, denn gegen uns haben sich versammelt alle Könige der Amoriter, die im Gebirge wohnen. Schaut euch an diese Parallele hier, ja, zwischen Jerusalems König und der Gibeoniter. Ist ganz interessant, der Jerusalem-König, also der König von Jerusalem, der kommt zu den ganzen anderen Königen und sagt, hey, kommt zu mir herauf und helft mir. Und wir lesen das Gleiche bei den Gibeonitern, kommt eilends zu uns herauf und hilf uns. Und du siehst jetzt hier, wir sehen das, dass sich diese zwei Koalitionen bilden, diese zwei großen Gruppen. Wir haben auf der einen Seite die ganzen bösen Könige mit ihren Armeen, ja, und es waren riesige Massen von Menschen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Gibeoniter. Es war zwar eine große Stadt, aber es war eine Stadt. Und die Israeliten. Und jetzt kommt es zu diesem Showdown, jetzt kommt es zu diesem großen Kampf, jetzt kommt es zu diesem unglaublichen Spektakel hier. Aber bevor ich da hingehe, könnte man sich natürlich auch fragen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du jetzt praktisch mit den Gibeonitern ein Bündnis geschlossen hast, ja, und du hast danach gemerkt, nach dem Bündnis, dass sie dich belogen haben, das war nämlich der Fall. Die Gibeoniter kamen und sagen, hey, wir sind hier von einem fremden Land und wir wollen ein Bündnis schließen, anstatt einfach die Wahrheit zu sagen, ja. Aber die Israeliten haben das nicht gemerkt und sie haben dann ein Bündnis geschlossen mit den Gibeonitern. Und jetzt haben diese gleichen Gibeoniter, die sie ja belogen haben, haben die Israeliten um Hilfe gefragt. Hättest du ja gesagt? Hätte ich ja gesagt? Unsere menschliche Natur, ja, zeigt uns meistens, sagt uns meistens so, nein, 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 ich will nicht ja sagen, die haben mich ja belogen. Aber wisst ihr, das ist auch ein Zeichen, wie Gott zu uns ist. Wir haben Gott belogen und betrogen, wir haben rebelliert gegen ihn und wir haben in unserer Sündhaftigkeit beharrt. Und Gott, wenn wir um Hilfe rufen, sagt er niemals nein. Amen. Er sagt niemals nein, er kommt und hilft uns. Und genau das ist auch das, was Josua hier tut. Und wir lesen jetzt weiter. Da sandten, beziehungsweise in Vers 7 jetzt, da zog Josua von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk mit ihm und alle tüchtigen Krieger. Ja, und das sieht hier folgendermaßen aus. Wir haben Gilgal und Gibeon und ich möchte dir nur mal kurz als Hintergrundinformation hier geben, was das überhaupt heißt. Wir sehen hier nur eine Karte, ja, aber stell dir vor, die Distanz zwischen dem Camp, wo die Israeliten sich versammelt haben, ihre Zelte aufgeschlagen haben und Gibeon war ungefähr, man schätzt, man weiß nämlich nicht genau, wo dieses Camp lag, ja, aber man schätzt zwischen 30 und 42 Kilometer. Okay? Das war aber nicht einfach nur so geradeaus. Es ging nur bergauf. Höhenunterschied 1200 Meter, ununterbrochen bergauf. Und teilweise war es sogar so steil, dass Archäologen und andere Archäologen davon berichten, dass wahrscheinlich die Israeliten Stufen in die Felsen meißeln mussten, um überhaupt Halt zu finden. So steil war das Gebirge, so weit hoch mussten sie klettern und laufen mit ihrer ganzen Ausrüstung, mit ihrem Gepäck, mit den Soldaten, um überhaupt nach Gibeon zu kommen. Krass, oder? Und da steht dann auch später im Text, dass sie die ganze Nacht brauchten. Und wir lesen weiter in Vers 8. Da steht dann jetzt, und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn in deine Hand habe ich sie gegeben. Kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten. Vielleicht erinnerst du dich daran, was Josua getan hatte, als sie kurz davor waren, Ai einzunehmen, diese andere Stadt. Da hatte Josua nicht groß zu Gott gebetet. Der war so voller, keine Ahnung, vielleicht Adrenalin oder voller Mut, ja, und Entschlossenheit, dass er gesagt hat, oh, Jericho haben wir platt gemacht mit Gottes Hilfe, auf geht's nach Ai. Und dann wurden sie in Ai in die Flucht geschlagen. Und dann gab es diese Sünde im eigenen Camp, im eigenen Zeltlager, könnte man sagen, die Sünde von Achan. Und erst als sie entfernt wurde, diese Sünde, als klar wurde, dass man nicht, wenn man einfach Jericho einnimmt, Sachen für sich behalten kann und dann noch in der Sünde verweilen und beharren kann, erst dann haben die Israeliten den Sieg bekommen über Ai. Und Josua hatte daraus gelernt. Josua ist, als er merkte, dass Gibeon jetzt nach Hilfe schrie, zu Gott gekommen und hat auch zu ihm geschrien. Und er hat gesagt, Herr, was soll ich tun? Und Gott hat geantwortet in diesem Vers, deswegen lesen wir das ja. Da steht ja, fürchte dich nicht vor ihnen, denn in deine Hand habe ich sie gegeben. Also praktisch, Gott hat ihm die Gewissheit gegeben, dass dieser Kampf gewonnen wird. So ist es auch heute, Freunde. Gott hat dir den Sieg über deine Feinde versprochen. Egal, welche Könige der Welt zu dir kommen und sagen, wir haben satt, egal was für große Probleme, Institutionen oder andere Menschen, ob es in der Familie, in der Gemeinde, außerhalb, völlig egal. Egal, wer zu dir kommt und sagt, ich möchte Krieg mit dir erklären oder ich möchte den Krieg erklären, ich möchte mit dir kämpfen, erinnere dich immer daran, dass Gott dir den Sieg über deine Feinde, über Satan selbst versprochen hat. Eine Sache will ich noch sagen, bevor wir weitergehen. Gott hat dir sogar den Sieg versprochen über deine Feinde, auch wenn du untreu warst in der Vergangenheit. Ich finde, diesen Punkt kann man gar nicht oft genug wiederholen. Ja, die Gibeoniter waren nicht die krassen, treuen Verbündeten von Israel, die sagen, oh ja, wir haben alles gut gemacht und so weiter. Nein, die Gibeoniter hatten sie belogen. Und genauso ist es mit uns. Wir haben Gott belogen und betrogen und wir waren ihm untreu. Und trotzdem dürfen wir heute jetzt um Hilfe schreien. Und wenn wir es ernst meinen, wenn unser Herz es wirklich ernst meint, wenn wir aufrichtig für Gott, um Gott und seine Hilfe und Vergebung bitten, dann wird er uns immer erhören. Jetzt dürfen wir weiterlesen. Lasst uns mal schauen, was dann hier noch steht. Hier geht es nämlich dann so los, dass bevor sie dann anfangen, ja, man kann eigentlich direkt in Vers 9 weiterlesen, da steht dann, Josua kam plötzlich über sie. Ja, also die sind die ganze Nacht gewandert und dann steht ja hier, die ganze Nacht war er von Gilead aufgezogen und dann kommt folgendermaßen, es passiert folgendermaßen hier in Vers 10. Der Herr aber verwirrte sie vor Israel und er fügte ihnen bei Gibeon eine schwere Niederlage zu und jagte ihnen nach auf dem Weg zur Höhe von Bet-Horon und schlug sie bis Azeka und bis Makeda. Ja, also hier wurde ganz klar deutlich, die Israeliten gewinnen diesen Kampf, aber der Feind ist so groß, der Feind ist so viel, also so zahlreich, dass er entkommen konnte. Und jetzt kann man sich so vorstellen, es passiert sowas wie so ein Weglaufen. Ja? Die Feinde gehen weg und die Israeliten, auf geht's, ihnen nach und die laufen ihnen nach. Und wie schon gesagt, es ist ein Gebirge. Es ist nicht einfach eine Landschaft, so wie man sich das vielleicht sonst vorstellen kann. Und ich möchte das nochmal visualisieren hier auf der Folie. Gibeon, die sind hochgegangen zu Bet-Horon, ihr seht das hier auf der Karte, und dann nochmal runter ins Tal Ayalon. Ja? Und wie wir hier sehen können, passiert es folgendermaßen in Vers 11. Und es geschah, als sie vor Israel flohen, sie waren gerade am Abhang von Bet-Horon, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab bis Azeka, sodass sie umkamen. Es waren mehr, die durch die Hagelsteine umkamen, als die, welche die Söhne Israel mit dem Schwert umbrachten. Ja, also sie flüchteten hoch, wieder herunter und bei der Flucht kam dann dieser große Hagelsturm und mehr Leute starben bei diesem Kampf als beim Hagelsturm. Das zeigt ja eigentlich ganz klar und deutlich, dass Gott diesen Kampf kämpft. Ja? So wie Gott Josua versprochen hat, dass er kämpfen wird, waren es nicht die Israeliten, die hier den einen und den anderen platt gemacht haben, sondern nein, es war Gott, der hier den Kampf für sie kämpft. Jetzt ist aber so, dass trotzdem, und das ging jetzt alles mehrere Stunden, musst du dir überlegen, ja, der Feind flüchten konnte. Der ist da weg, zu diesem Berg, dann ist er runter in dieses Tal und jetzt möchte ich, dass wir uns das gemeinsam vorstellen. Josua ist die ganze Nacht gewandert, ja, der Nachmittag kam, also der Morgen war vorbei, der Nachmittag kam, Josua war schon seit 20 Stunden ungefähr am Kämpfen, ja, und am Wandern und seine Männer waren fast einen ganzen Marathon gelaufen von dieser Entfernung, ja, und das war nicht nur einfach ein Marathon, es ging so bergauf, es war über Nacht, sie hatten Waffen und Ausrüstung höchstwahrscheinlich dabei. Was denkst du, wie sich Josua gefühlt hat in diesem Moment, ja? All das ist passiert und dann sehe ich, der Feind entkommt doch. Nach all dem, was wir getan haben. Ich dachte, Gott hat mir den Sieg versprochen und jetzt rennt der Feind da unten weg und wir schaffen es nicht, ihn einzuholen. Was machst du, wenn Gott dir etwas versprochen hat, aber die Zeit läuft dir davon? Wie reagieren wir? Sind wir sauer auf Gott, sagen, ah, ich hab's ja gewusst, Gott, du machst es doch nicht. Oder was tun wir? Gehen wir noch mehr ins Gebet? Sind wir noch näher an Gott dran, weil wir wissen, er hat es uns versprochen? Josua hat in diesem Moment realisiert, ich habe nicht genug Zeit, ich muss irgendetwas tun. Und jetzt schaut euch an, was dieser Mann sagt. Das tut er, er spricht ein Gebet. Damals redete Josua zum Herrn, und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israel hingab und sagte vor den Augen Israels, Sonne steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still. Und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerächt hatte. Und der nächste Teil des Verses sagt, ist das nicht geschrieben im Buch Jascha? Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, ungefähr einen ganzen Tag lang. Das sind mindestens 20 Stunden, wenn wir den Text hier so nehmen. Die Sonne hat sich 20 Stunden oder sogar noch mehr nicht bewegt. Ein Wunder, wie es noch nie zuvor vorgekommen war in der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte des Universums, weil ein Mann zu Gott gebetet hat. Krass, oder? Nun, wenn wir das lesen, dann haben wir drei Möglichkeiten. Gerade jetzt für die Menschen unter uns, die sehr rational denken und das gleich analysieren wollen. Wir können sagen, okay, vielleicht gibt es da ja irgendwelche Beweise. Ja, und wir gucken nach extra biblischen Quellen, die belegen, dass zu diesem Tag der Geschichte die Sonne tatsächlich nicht untergegangen ist und dass es ungefähr einen 20-stündigen, man könnte sagen, ja, eine Verspätung oder eine Verspätung gab. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Man könnte neben Beweisen auch einfach sagen, okay, das ist ein Wunder, was es gibt, begrenzt auf das Land Israel, da war es einfach so, Josua, Gott hat die Sonne scheinen lassen für Josua in diesen 20 Stunden extra, aber auf der anderen Welt ist die Sonne ganz normal untergegangen. Keine Ahnung, wie das möglich sein könnte, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit. Und die dritte Option oder Variante wäre, es ist wirklich ein weltweites Wunder, Gott hat wirklich die Sonne stehen lassen, ja, und dann müsste man ja auch aber eigentlich auch von anderen Quellen irgendwie was lesen, dass es da auch so, vielleicht nicht wissenschaftlich erklärt wird, aber einfach berichtet wird, dass sowas passiert ist, ja. Und ich will es kurz machen, also wissenschaftlich kann man nicht beweisen, dass da wirklich etwas passiert ist. Also ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hast du die Geschichte schon studiert, ich habe es am Anfang gesagt und dann hast du vielleicht Sachen nachgeguckt und es gibt gewisse Geschichten, die sagen, ja, da gab es diesen Typ, der zur NASA gegangen ist und dann hat die NASA was festgestellt vor 50 Jahren oder so, dass es da irgendwie eine Lücke gibt in der Geschichte und dann hat der Typ sich erinnert, oh ja, da gab es ja diese Geschichten der Bibel und so weiter, aber das sind alles nur Mythen und das sind keine wirklichen standhaften wissenschaftlichen Beweise, die es da gibt. Also, wenn wir das Wort Gottes nehmen, dann haben wir hier einfach diese Erklärung und diese Geschichte und wir dürfen daran glauben, dass es passiert ist. Und ich persönlich glaube, es war ein weltweites Wunder. Es war etwas, was Gott getan hat, was es noch nie zuvor gab. Etwas ganz Besonderes, damit Gott sein Versprechen erfüllt und die Feinde besiegt werden können. Und der Gott, der sich in der Bibel vorstellt, der Gott, der uns begegnet in seinem Wort, beweist eigentlich diese Option, diese dritte Möglichkeit, dass es ein weltweites Wunder war, dass das nicht einfach nur eine Fabel, eine Mythe, eine Geschichte ist, die hier hingeschrieben ist und dass es irgendwie symbolisch gemeint ist. Nein, der Gott des Universums hat die Sonne stehen lassen. Schau dir das an mit mir zusammen. Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? 1. Mose 18, ja? Oder siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Ja, als er zu Jeremia gesprochen hat, der da praktisch also kurz vor der Gefangenschaft war und dann Zweifel hatte, ja, als die Babylonier schon kamen und wieder kamen und wieder kamen. Das ist der Gott, der sich der Bibel vorstellt. Hier, Psalm 139, Verse 12 bis 14, auch schön, wie das hier steht. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Und jetzt hier diese schönen Worte in Davids Psalm, ja, Gottes perfekte Schöpfung, denn du bildest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es wohl. Amen. Das ist der Gott der Bibel, der sich vorstellt. Es geht noch weiter. Alles ist möglich, ja? Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Steht in Lukas 37. Bei den Menschen ist dies unmöglich, sagte Jesus, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott wird für dich das Unmögliche möglich machen. Es ist vielleicht nicht die Sonne, die jetzt stehen bleiben muss in deinem Leben, in deinem Alltag gerade, aber ich bin mir sicher, dass du auch Dinge hast, die du gerade durchmachst, wo du dich fragst, wie schaffe ich es hier noch raus? Bitte sei ermutigt heute. Sei gestärkt heute. Erinnere dich daran, was für einen Gott wir dienen. Es ist kein anderer als der gleiche Gott, der die Sonne und den Mond stillstehen ließen, einfach nur, weil ein Mann gebetet hat. Und wir lesen das hier auch weiter in Vers 14 und das ist der letzte Vers, den ich mit dir anschauen möchte. Und es war kein Tag wie dieser, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen gehört hätte, denn der Herr kämpfte für Israel. Ist das nicht ein weiterer Beweis dafür, wie groß Gott ist? Wie toll er ist, dass er einfach, hier steht es ja am Ende auch nochmal, der Herr kämpfte für Israel. Darum geht es in dieser Geschichte. Es geht nicht um Josuas krasse Taten hier, dass er der Glückspilz war, der vielleicht jetzt die Sonne stillstehen ließ, sondern es ist tatsächlich und immer doch Gott gewesen, der das gemacht hat. Jetzt kannst du dich vielleicht fragen, was war das für ein Mann? Ich meine, klar, Gott hat es gemacht, aber Gott hat ihn benutzt. Wer war dieser Josua? Was hat er für ein Leben gelebt, dass er es als einziger Mensch, so wie es hier im Wort steht, erleben durfte, wie Gott die Sonne stehen still lässt oder stillstehen lässt? Was war das für ein Mensch? Wie hat er seinen Alltag so erlebt? Lasst uns das zusammen anschauen. Wir sehen das hier auch in seinem Gebet, was er gebetet hat am Anfang. Der Heilige Geist inspirierte sein Gebet. Er war nicht überheblich. Und Josua hatte schon das Versprechen, dass Gott für ihn gewinnen wird. Er hatte das nicht nur jetzt für die Gideoniter oder die Feinde von den Gideonitern bekommen. Er hatte das auch für Ai bekommen. Er hatte das auch für Jericho bekommen. Er wusste auch von der Zeit mit Mose, dass Gott die Kämpfe gewinnt. Und dass wir uns ganz ihm vertrauen können. Und das ist so wichtig zu wissen. Nicht nur das. Er tat alles, was menschliche Kraft vermochte. Dann rief er im Glauben nach göttlicher Hilfe. Steht im Patriarchen Propheten, Seite 489 und 98 im Englischen. Und ich möchte mit dir das Erfolgsgeheimnis von Josua ein bisschen analysieren. Du siehst hier zwei Kreise, die sind keineswegs bewusst gleich groß gemacht, sondern das habe ich einfach nur aus Designgründen so auf die Folie gepackt. Ja, wir haben auf der einen Seite eigenes Gelingen und auf der anderen Seite haben wir Gebet. Eigenes Gelingen, Gebet. Und wenn ich jetzt weiterrede, muss ich ganz kurz einen kleinen Disclaimer, eine kleine Fußnote hier einfügen und sagen, es ist ganz wichtig zu wissen, wir können mit unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Kraft, nichts und gar nichts schaffen. Okay? Es ist nur durch Gottes Hilfe und seinen Beistand. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber, das ist so. Gott freut sich darüber. Gott ist wirklich erfreut und er sieht es gerne, wenn wir aber die Fähigkeiten, die wir haben, nutzen für seine Ehre. Dass die Gebete erhört werden, dass Gott für uns kämpfen kann. Und so ist es auch in dieser Geschichte, dass Josua genau das getan hat. Ja? Ich habe das mal hier aufgelistet. Josua hat natürlich einen eigenen Plan entwickelt. Ja? Er marschierte 1,5 Marathons, könnte man sich ungefähr sich ausrechnen. Ja? Also eine krasse Distanz, die der Mann und seine ganzen Männer mit ihm zusammen hier zurückgelegt haben. Er bestieg hohe Berge, er attackierte und verfolgte den Feind. Und er blieb für über 40 Stunden wach, um zu kämpfen. Das sind Dinge, die passiert sind, wo man sagen kann, also der Josua, der war jetzt nicht so ein Typ, der hat sich aufs Sofa gelegt und hat dann gesagt, okay Gott, du kämpfst schon für mich, mach mal. Nein, er hat alles getan, was er in seinem eigenen Gelingen, mit seiner eigenen Kraft, könnte ich so sagen, machen musste oder machen konnte. Und dann hat er darüber hinaus zu Gott gebetet und gesagt, Herr, ich schaffe es nicht ohne dich. Und dieser Teil ist auch ganz deutlich in der Geschichte. Schau es dir an. Gott hielt sein Wort. Und Josua hielt auch sein Wort, ganz am Anfang natürlich zu den Gibeonitern. Ja, Josua hat zu den Gibeonitern gesagt, okay, ich helfe euch. Ja, und er hat zuerst Gott um Hilfe gefragt. Er betete täglich stundenlang. Und er wusste, dass nur Gott den Sieg schenken kann. Er wusste, dass Gott das vollendet, was er begonnen hat. Ja, ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, liebe Freunde. Wenn Gott etwas anfängt und wir gehen mit ihm einen Weg und es kann sein, dass bei 40, bei 50, bei 70 oder vielleicht auch bei 99% des Weges irgendetwas passiert, da fällt ein Stein runter, also nicht sprichwörtlich, sondern bildlich gesprochen, ja, und es kommt ein großer Berg und wir bleiben vor dem Berg stehen und wir denken, wie können wir es jetzt nur schaffen? Und in diesem Moment, ja, so wie Josua, der runtergeguckt hat auf das Tal und gemerkt hat, die Leute entkommen mir. In diesem Moment ist es so wichtig, dass wir daran uns erinnern, dass was Gott beginnt, er immer vollendet. Und jetzt ein weiteres tolles Zitat zu dieser Geschichte. Der Mann, der gebot, Sonne, steh still, ist derselbe, der im Lager von Gilgal stundenlang im Gebet versunken am Boden lag. Männer und auch Frauen des Gebets sind starke Männer und Frauen. Das ist doch eine Verheißung, oder? Jetzt wissen wir, was Josua getan hat. Jetzt wissen wir, dass er eine ganz enge Beziehung mit Gott hatte. Und dass es nicht einfach nur so ein flüchtiges Gebet war und er sonst die letzten Tage vergessen hatte zu beten. Nein, der Mann war in konstantem Kontakt mit Jesus Christus. Er hat dauernd mit ihm geredet. Er war dauernd mit ihm verbunden. Und er wusste, dass in diesem Moment er nichts weiter tun kann. Er hat um Gottes Hilfe gebeten und Gott hat ihn sofort erhört. Jetzt frage ich dich aber, der Mann, der stundenlang auf dem Boden lag, um zu beten, das war Josua. Und wie läuft dein Gebetsleben so? Wie läuft mein Gebetsleben so? Was machen wir stundenlang jeden Tag? Beten wir zu Gott so, wie wir es könnten? Pflegen wir diese Freundschaft, diese Beziehung, diese wunderschöne, diesen Zusammenhalt, den er mit uns haben möchte und den wir auch mit ihm haben dürfen? Pflegen wir das? Wie oft betest du am Tag? Wie lange machst du deine Andacht? Wie viel Zeit verbringst du so mit Gott und wie oft studierst du auch sein Wort? Ich meine, wie können wir Hilfe vom Allmächtigen erwarten, wenn wir ihn überhaupt nicht kennen? Wenn wir nie Zeit mit ihm verbringen wollen? Vielleicht sehnst du dich nach großen Erfolgen in deinem Leben. Und ich rede hier nicht von dem Lamborghini oder dem großen Job, den du mal haben möchtest, sondern ich rede hier von wirklich ernsthaften, man könnte sagen, ja, Erfolge, die wirklichen Wert haben. Vielleicht sehnst du dich nach diesen Erfolgen. Und du fragst dich, was hat Gott mit meinem Leben vor? Ich bin jetzt so weit gekommen, aber wie geht es weiter? Und wie genau soll ich das tun? Und ich lade dich ein zu beten. Ich lade dich ein, so wie Josua, ins Gebet zu gehen mit dem besten Freund, den du nur je haben kannst, den ich nur je haben kann. Und dass wir ihm alles geben. Und dann einfach sagen, Herr, was soll ich tun? Und mit ihm diese Beziehung pflegen. Und wenn wir uns in die Arme Gottes werfen, uns darauf stützen, dann können wir uns sicher sein, dass er uns hört. Dass er uns auch in den Situationen, in den nächsten Krisen, die kommen mögen, dass er uns beisteht. Je mehr ich erreichen möchte, desto mehr sollte ich beten. Und je mehr ich bete, desto mehr erreiche ich. Gott wartet auf eine Armee von Josuas, die ihn für sie kämpfen lassen. Und ich habe es ja gesagt, ich sage es gerne nochmal, es ist ganz klar in dieser Geschichte, Gott hat diesen Kampf gewonnen. Gott gewann diesen Kampf und ich meine, deswegen habe ich jetzt auch die Folie mitgebracht, es wird ganz deutlich, wenn wir uns den Text anschauen und dann wieder die wiederholenden Wörter uns markieren und dann schauen, wo liegt da der Zusammenhang, wie oft wird ein Wort wiederholt und warum wird es so oft wiederholt. Ich mache das persönlich mit meiner Bibel immer so, ich nehme meine Bibel hier, nicht diese hier, sondern eine andere Studienbibel. Und ich kreide das einfach an, ich male das an mit verschiedenen Farben, die verschiedenen Wörter. Und jetzt schau dir an, was passiert, wenn wir das Wort Herr markieren. Der Herr in Vers 8, der Herr in Vers 10, der Herr in Vers 11, der Herr in Vers 12, Herr, 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 Herr. In der ganzen Geschichte wird deutlich, dass nicht Josua der Held dieser Geschichte ist, dass nicht Josua der krasse Krieger war, weswegen die Israeliten sich so glücklich schätzen konnten. Nein, es war der Gott, der beistand. Es war der Gott, der gewonnen hat. Es war der Gott, der gekämpft hat. Und es ist auch der Gott heute in deinem Leben, der für dich und für mich kämpft. Und diese Geschichte ist nur so schön und so toll und fantastisch, weil Gott gekämpft hat. Und der Gott ist noch der gleiche. Amen. Der Gott, der diese Geschichte inspiriert hat, der die Sonne stehen ließ, der wirklich das ganze Universum in seinen Armen hält und nur eine Kleinigkeit tun muss und nur ein Wort sprechen muss und dann geschieht es, dieser Gott ist auch der Herr über dein Leben. Der ist auch der Herr über deine Probleme. Und ich frage dich heute, lässt du den Herrn für dich kämpfen? Das heißt auch nicht, dass du nur auf der Couch sitzen und nichts machen sollst. Ja, es bedeutet, dass wir auch alles tun, was wir können, um mit Gott zusammenzuarbeiten, so wie Josua. Aber lässt du den Herrn für dich kämpfen? Überlässt du ihm deine finanziellen Kämpfe, wenn du merkst, dass das Geld nicht reicht, wenn du merkst, dass du nicht weißt, wie es weitergeht, wenn du Jobprobleme hast sozusagen oder gar keinen Job mehr hast und dir fehlt es an Geld, erinnerst du dich an Jesu Versprechen, dass er für uns sorgen wird, egal was kommt? Er kümmert sich um die Amsel und er kümmert sich um die kleinsten Vögel dieser Welt. Und die Lilien sind gekleidet schöner als Salomo es je war. Also Gott wird sich auch um deine finanziellen Probleme kümmern. Überlässt du ihm deine familiären Kämpfe? Ja? Überlässt du ihm deine körperlichen Kämpfe? Vielleicht kämpfst du gerade mit etwas, was dich sehr belastet körperlich. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht ist es etwas anderes. Überlässt du es Gott? Überlässt du ihm deine mentalen Kämpfe? Die Kraft der Gedanken. Wie oft werden wir von bösen Gedanken geplagt? Wie oft haben wir diese depressiven Gedanken, die in uns hineinkommen und Satan möchte uns damit zerstören und fertig machen? Aber überlassen wir Gott diesen Kampf? Überlassen wir Gott auch unsere geistlichen Kämpfe? Ja, wir wissen ja, in Epheser 6 steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen die Mächte dieser Unterwelt, gegen Satan selbst und seine Engel. Und es ist etwas Geistliches hier. Es ist nicht etwas Körperliches per se. Und wenn wir attackiert werden, wenn wir merken, dass Satan wieder uns attackiert, gehen wir zu Gott? Tun wir es? Oder versuchen wir alleine der Versuchung zu entgehen? Ja, es ist hier wieder dieses Zusammenspiel, was notwendig ist. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Wenn du mit Pornografie zum Beispiel kämpfst, ja, dann ist es sehr wichtig, dass du dafür betest, dass Gott dich davon befreit. Aber es ist auch wichtig, dass du nicht einfach nur auf der Couch sitzt und nichts tust und dann immer wieder dich ärgerst, dass es nicht klappt, sondern dass du vielleicht, man könnte jetzt sagen, Blocker installierst auf deinen Rechnern und auf deinen Handys, dass du nicht in die Versuchung überhaupt gerätst, auf bestimmte Internetseiten zu gehen. Dass du vielleicht sogar die sozialen Medien mal beiseite legst, weil man da heutzutage öfters die Versuchung hat, halbnackte Menschen zu sehen, ja? Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wenn du mit Alkohol kämpfst, dann solltest du dich vielleicht von den Freunden, die dich immer wieder einladen, mit dir einen trinken zu gehen, auch verabschieden. Oder erstmal sagen, Leute, es tut mir leid, ich brauche eine kurze Pause. Wenn du mit Zigaretten, mit Drogen, mit Kaffeesucht kämpfst, dann ist es vielleicht gut, eine Kur zu machen, aber gleichzeitig so sehr wie nur möglich dafür zu beten, denn Gott hört dein Gebet. Wenn du mit Sex vor der Ehe kämpfst, dann willst du vielleicht nicht mehr so spät mit deinem Partner telefonieren oder ihn sehen. Dann müsst ihr euch Grenzen setzen. Ja? Das alles sind Beispiele, wo wir mit Gott zusammenarbeiten können. Diese beiden Dinge, diese beiden Teile, ja, und dann Erfolg erleben dürfen. Du tust, was du kannst und Gott macht den Rest. Und diese Geschichte zeigt, dass unser Gott über seine gesamte Schöpfung herrscht. Amen. Wenn wir in die Welt hinausgucken, wenn wir den Fernseher anmachen und Dokumentarserien uns anschauen, wenn wir in die Berge wandern gehen, wenn wir am Strand sind und den großen Ozean vor uns haben und das Ende mit unseren Augen nicht sehen können, dann wissen wir, dass der gleiche Gott, der die ganze Erde geschaffen hat, der Gott unseres Lebens, der Gott der Liebe ist, der Gott, der die Kontrolle in unserem Leben hat. Wie sagt das eine schöne Lied? Der Gott, der die Welt auf seinen Schultern trägt, kann auch deine Probleme auf seine Schultern legen. Und so ist es doch, oder? So haben die Jünger in Matthäus 8 zu Jesus gesagt, was ist das für ein Mann, dem Wellen und Meer gehorchen? Diesem Gott dürfen wir dienen. Und es ist ja oft so heute leider, dass Menschen die Natur anbeten. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, die ganz klar in diese Richtung gehen, die da ganz davon überzeugt sind, dass die schätzen die Natur so und diese ganze Bewegung, die heutzutage entsteht, warum alle Leute das Klima retten wollen und so weiter, ist, weil sie ja denken, oh nein, die Erde wird zerstört und manche enden dann darin, dass sie sagen, ja, die Natur ist heilig. Die Natur ist das, was uns noch bleibt. Wir müssen die Natur wahren und sie sehen nicht den Fingerabdruck Gottes. Sie wollen es nicht sehen, den Fingerabdruck Gottes in der Natur, dass Gott der Gott über seine Schöpfung ist und nicht nur die Schöpfung allein was Tolles ist, sondern dass der Gott dahinter steht. Diese Geschichte ist eine Zurechtweisung für sie alles, für all diese Menschen. Und ich möchte als letztes noch mit dir eine wichtige Sache anschauen. Und zwar möchte ich mit dir Jesus in dieser Geschichte sehen. Ich lade dich ein, dass du ganz besonders im Alten Testament diese Geschichten liest und dann dir ganz bewusst die Frage stellst, wo ist Jesus? Wo ist der Plan der Erlösung? Jesus ist überall. In jedem Buch, in jedem Kapitel, in jeder Geschichte. Ich wünschte, ich könnte dir jetzt viele Beispiele aufzählen, aber die Zeit fehlt mir. Ich möchte mit dir Jesus in dieser Geschichte anschauen. Jesus im Kapitel 10 des Buches Josua. Lasst uns das gemeinsam anschauen. Josua war ein Typus für Jesus. Josua war da, als die Gibeoniter Hilfe brauchten. Jesus ist immer da, wenn wir Hilfe brauchen. Amen. Josua half ihnen, obwohl sie es nicht verdient hatten. Jesus hilft uns auch, obwohl wir es nicht verdient haben. Josua ging einen langen und ermüdenden Weg, um zu helfen. Wir haben uns das angeschaut. Erinnerst du dich? Ja, Josua ist gewandert, er ist marschiert, er ist den Berg hinaufgegangen. Es war eine Mission, die so unangenehm und so unattraktiv wie nur möglich erschien oder erscheinen könnte. Und Josua hat gesagt, ich helfe diesen Menschen, obwohl sie es nicht verdient haben. Freunde, genauso ging Jesus den langen und ermüdenden Weg zum Kreuz für dich und für mich. Josua überraschte den Feind und errang den Sieg. Und so hat auch Jesus unseren Feind, Satan selbst, überrascht, als er den Sünden, oder ich sollte sagen, den Versuchungen widerstand und Satan geflohen ist und dann ultimativ natürlich auch, als Jesus den Sieg am Kreuz errungen hat für uns. Und als letztes, Josua vertraute Gott vollkommen und gehorchte ihm. Und so war auch Jesus, als er auf dieser Erde war, vollkommen in die Arme seines Vaters hat er sich hineingelegt und er vertraute Gott voll und ganz und gehorchte ihm. Und meine Frage an dich jetzt am Ende ist, wenn wir diese Geschichte sehen, wenn wir diese tolle Barmherzigkeit und Liebe Gottes, Jesus selbst in der Geschichte entdecken, möchtest du diesem Jesus nachfolgen? Möchtest du ihm dein Leben geben? Möchtest du dich für ihn entscheiden mit einer Taufe und dann, indem du selbst geistlich stirbst, jeden Tag neu, indem wir Gott alles hingeben, jeden Tag aufs Neue, möchtest du Jesus nachfolgen? Ich lade dich ein, dass wir zusammen beten und unser Leben Jesus neu widmen. Herr großer Gott, mir fehlen die Worte. Es kann nicht beschrieben werden, Herr, wie groß und wunderbar du bist. Die Sonne, ein Element, was Wissenschaftler oder ein Planeten oder ein, ja, die Sonne selbst, die, etwas, was Wissenschaftler für Jahrhunderte und Jahrtausende schon studieren und nie schlau werden und nie ganz alles herausfinden können, diese Sonne hat dir gehorcht. Nicht nur das, Herr. Der Mond, die Sterne, das Universum, die Erde, alles Leben auf dieser Welt gehorcht dir. Und es pulsiert weiter, der Atem geht weiter, weil du es am Leben hältst, weil du uns am Leben hältst. Und so geht deine Schöpfung weiter jeden Tag aufs Neue. Herr, wenn wir diese Geschichte lesen, dann sind wir begeistert, wir sind fasziniert von dieser Macht. Aber es soll nicht nur da bei dieser Faszination bleiben. Viele Menschen auf dieser Welt und auch biblische Charaktere sind fasziniert worden von dir. Da gab es Leute, die überführt wurden durch den Heiligen Geist und gemerkt haben, dass sie falsch lagen und gemerkt haben, dass Gott der wahre Gott ist und die trotzdem nicht gehandelt haben. Herr, ich möchte dich jetzt bitten, dass wir einen Schritt weitergehen. Es gibt vielleicht jemanden hier, der zuschaut, der sein Leben dir noch nicht vollgegeben hat, der noch nicht erkannt hat, dass du das Beste für ihn möchtest, dass du einen wunderbaren Plan für jeden von uns hast. Vielleicht gibt es jemanden, der hier zuschaut, der noch nicht getauft ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du diese Entscheidung führst, dass du uns zeigst, was wir tun können. Wir können nicht anders als die Entscheidung treffen, Ja zu sagen, nachdem wir gesehen haben, was für ein wunderbarer Gott du bist, Jesus. Und so danken wir dir und loben und preisen dich für deine Macht, für deine Güte, für deine Barmherzigkeit. Und wir danken dir auch für das Bild Josuas, dass wir als moderne Josuas dieser Geschichte heute voranschreiten können und die Kämpfe, die wir kämpfen, mit dir an unserer Seite kämpfen können. Herr, ich bitte dich, dass wir niemals vergessen, dass für dich nichts unmöglich ist. Und ich lobe und preise dich für deine wunderbaren Taten und für deine Liebe zu uns. In Jesu Namen. Amen.